In der heutigen Folge habe ich einen interessanten Gast bei mir. Und zwar der Sailing Bassman Klaus Aktobrak. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf dem Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin selbst leidenschaftlicher Segler und Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur Charterbar Yachting. Ja, auf die heutige Folge freue ich mich schon seit ein paar Tagen, seit ich mit dem Klaus Aktobrak den Termin fixiert habe, denn ich spreche heute mit einem wirklich interessanten Menschen, der extrem vielseitig vor allem auch ist. Genannt wird er der Sailing Bassman, weil er zum einen Segler ist, zum anderen ist er Musiker. Und er ist auch noch viel mehr als das. Er ist vor allem, ich sag jetzt mal, in unserer Branche, in den Medien bekannt geworden mit seiner Trilogie, mit den Filmen Die Route der Wikinger. Und außerdem ist er Komponist, hat Lieder geschrieben. Der Zeitmillionär wird dem einen oder anderen ein Begriff sein. Er war für viele Monate allein auf seinem Segelboot unterwegs, ist in den Schären gesegelt, ist in der Ostsee viel gesegelt. Und heute möchte ich mich mit ihm über sein Leben unterhalten, über den Menschen Klaus Aktobrak, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt gerade ist, was er so alles erlebt hat, was er gemacht hat und vor allem natürlich auch über die Projekte in der Vergangenheit, die jetzt auch aktuell wieder in den Medien sind und auch über seine Gedanken und Projekte für die Zukunft. Deswegen freue ich mich jetzt sehr herzlich, Klaus, dass du schon hier in der Leitung wartest und dir so viel Zeit genommen hast für heute mit mir.
Ja, hallo Ümit, ich freue mich natürlich sehr über die Einladung. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten mittlerweile auch schon mal in einem Video-Stream gehabt und ich freue mich natürlich immer wieder von dir zu hören und so jetzt halt eben auch über diesen Audio-Podcast.
Ja, siehst du mal, das beruht doch hier so auf Gegenseitigkeit, aber bei dir hat sich auch in der Zwischenzeit nochmal so einiges getan und ich möchte im Zuge des Podcasts heute dann doch nochmal so ein bisschen tiefer gehen, was deine Person betrifft und ich würde total gern mal ein bisschen wirklich auch über den Menschen Klaus Aktobrak sprechen. Ja, okay. Und über dein Leben, wie es dazu gekommen ist, was du jetzt eben aktuell machst. Du bist ja auch nicht jemand, der nur eine bestimmte Geschichte macht, sondern bist ein bisschen vielseitig unterwegs und bist eben in erster Linie auch Segler. Und da werden wir dann auch darüber sprechen. Aber du bist ja auch Filmemacher, du bist auch Musiker. Also ich denke, da gibt es so einiges an Gesprächsstoff. Vielleicht gleich mal so eine Frage. Das war so lustig. Ich habe ja, als wir uns kennengelernt haben, dein Name Klaus Aktobrak. Haben wir gesagt, naja, Klaus, das hört sich doch normal so deutsch an. Aber Aktobrak, das hört sich ja nicht deutsch an. Und da ich ja selber türkischstämmig bin, war mir ja ganz sofort klar, dass das ja ein türkischer Nachname zu sein scheint. Ne? Erzähl mir mal bitte nochmal kurz oder uns allen hier, wie es dazu gekommen ist und wieso du Klaus Aktobrak heißt.
Ja, genau so ist es. Also eigentlich gehört zu dem deutschen Klaus auch ein deutsches Martens. So bin ich geboren worden. Und ich habe dann allerdings meine Ehefrau kennengelernt. Und das ist die Merich Aktobrak. Und die ist Türkin. In Izmir geboren, in Deutschland aufgewachsen. Die habe ich über die Musik, da reden wir nachher auch drüber. Ich bin ja Musiker, sie spielt Keyboard, ich spiele Bass. Und darüber haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt und haben dann irgendwann geheiratet und hatten uns da nie so viel Gedanken drüber gemacht, bis es dann im Standesamt mit Amma hieß, so, sie müssen sich jetzt entscheiden. Und ich fand Merich Martens irgendwie vom Klang her nicht so schön, so ein bisschen so wie Mette Marit oder sowas. Ja. Und dann hatte ich selber irgendwie die Idee, Klaus Aktobrak fand ich vom Klang her schön. Und ich muss auch sagen, wir haben eine Ferienwohnung in der Türkei und ich habe mich sehr in die Türkei verliebt, in die Gegend, in die Leute, auch in die Familie, die ich über meine Frau kennengelernt habe. Und so erschien mir das dann irgendwie eine gute Wahl. Dann habe ich einfach da gesagt, komm, wir machen Klaus Aktobrak draus. Und hat den großen Vorteil, dass ich bei vielen Dingen im Alphabet jetzt deutlich weiter vorne bin. Also ist nicht nur der schöne Klang, sondern hat auch sogar eindeutige Vorteile in täglichen Dingen.
Ja, das ist ja echt lustig, aber finde ich total schön. Ich finde, das ist ja auch irgendwie voll so der, ja, kann man schon sagen, so auch so ein ganz besonderer Liebesbeweis ja auch irgendwie. Und ich finde es toll. Also mich hat das sehr, ehrlich gesagt, hat mich das sehr beeindruckt, als ich ich kannte die Geschichte, vielleicht nicht so ausführlich, aber ich wusste das ja, aber es hat mich sehr beeindruckt. Klaus, wie hat sich dein Leben denn so bisher gestaltet? Erzähl doch mal ein bisschen, wo du herkommst, was du machst jetzt und wie du dazu gekommen bist.
Ja, ich probiere das so ein bisschen kurz zu halten. In Hamburg geboren, zur Schule gegangen, Abitur gemacht, dann irgendwann studiert, so ein bisschen planlos. Und ich habe aber auch mit 10 oder 11 schon angefangen, Instrumente zu spielen. Ich hatte erst so Keyboard- und Orgelunterricht und dann Bass und Gitarre, immer alles Mögliche nebenbei. Und mein Traum war das eigentlich auch immer, Musik zu machen. Meine Eltern fanden das, wie so viele Eltern, natürlich nicht so großartig und haben gesagt, mach mal erstmal was Vernünftiges. Und da habe ich mich so ein bisschen beeinflussen lassen und habe dann, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, irgendwann angefangen, Flugzeugbau zu studieren. Vielleicht, weil ich dachte, dass ich damit durch die weite Welt düsen kann. Dass ich dann aber irgendwann nach vielen Semestern gemerkt habe, dass das alles nicht so romantisch und schön ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Nebenbei lief aber auch immer gleichzeitig schon die Musik. Also ich hatte mehrere Bands und immer schon Auftritte und teilweise auch schon bezahlte Jobs. Aber so einfach ist es ja auch nicht, davon zu leben. Ich habe dann das Studium irgendwann abgebrochen. Ganz kurz bevor ich fertig war, ich hatte in der Tat auch schon Jobangebote von Airbus und dann hatte ich irgendwann Angst bekommen und dachte, Mensch, wenn du das jetzt machst, dann wird das mit der Musik nichts mehr, dann musst du jetzt irgendwie entscheiden. Und dann war ich immer noch ein bisschen vorsichtig und habe gewechselt in ein anderes Studium und das nannte sich Medienbetriebstechnik. Und das hatte dann mit Bühnentechnik, Lichttechnik und solchen Dingen zu tun. Und da habe ich ein Praktikum gemacht, unter anderem an einem Theater in Hamburg. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, das Theater, das lief nicht so gut. Und das wurde dann immer leerer und leerer und am Ende war nur noch ich über und der Intendant. Und ich habe schon 3 Monate kein Geld bekommen und er sagte irgendwann, ich mache das alles wieder gut, bleib bei mir. Ich brauchte das ja für das Praktikum. Und dann in der nächsten Spielzeit kam er auf die Idee, ein Musical zu machen und hat dann quasi mich als Musiker beauftragt, eine Band zusammenzustellen. Und darüber bin ich dann mit einmal in diesem Theater gelandet und in dieser Theaterwelt. Und da bin ich, glaube ich, auch 6, 7 Jahre geblieben und habe dann da 6 Tage die Woche Musik gemacht und abends auf der Bühne gestanden. Und ruckzuck war ich Musiker und mein Traum wurde dann irgendwann doch wahr, ohne Abschluss bei irgendeinem Studium. Das habe ich dann nämlich auch nicht mehr zu Ende gemacht.
Wahnsinn. Wahnsinn, das finde ich sehr interessant, kannte ich jetzt so auch noch nicht. Wir hatten ja auch noch nie so lange mal in Ruhe Zeit, wirklich so zu sprechen. Aber ja, ich meine, das Leben spielt einem dann doch so manchmal so interessante, ich weiß nicht, wie man das nennen will, aber es gehen dann irgendwie doch so ein paar neue Türen auf, mit denen man vielleicht gar nicht immer so rechnet. Ich denke, damit können sich viele identifizieren auch. Aber nur bei der Musik ist es ja nicht geblieben, was deine Leidenschaft betrifft. Wie ist es denn eigentlich zu dem Thema Segeln gekommen?
Also bei der Musik blieb es in der Tat ziemlich lange. Also ich habe das in dem Theater gemacht, dann hatte ich so eine Geschichte, will ich auch nur noch mal kurz erzählen, wo wir gerade ausführlich Zeit haben. Gerne. Da war ich damals bei mit langen Haaren noch unterwegs und meine Freundin damals vielmehr hatte ein Fingernagelstudio und da war die Frau von Matthias Reim und die suchten für ein Video einen langhaarigen Gitarristen und da hat sie mich quasi da vorgeschlagen und darüber bin ich dann in diese Szene so ein bisschen reingekommen und habe, ich glaube, dann über 100 Fernsehsendungen gemacht mit den verschiedensten Künstlern, Bonnie Tyler, Wolfgang Petri, alle, die einem so einfallen, von der Hitparade über Wetten, dass. Und da waren wir halt mit 3 Jungs so Playback-Musiker und haben im Hintergrund dann halt alle möglichen Instrumente gespielt und so getan, als könnten wir das. Und diese Kombination aus diesem Fernsehdings, dann Theater und dann halt die Livebands, das hat mich da über Wasser gehalten. Bis dann irgendwann das anfing, dass diese Musical-Zeit nicht mehr so gut lief. Dann fielen die ersten Gagen aus und dann musste ich mir überlegen, was ich mache. Und ich habe dann ein Angebot bekommen von einer Musikinstrumentenfirma und habe dann da angefangen, wurde da dann Produktmanager relativ schnell und war 8 Jahre insgesamt da. Die ersten 4 Jahre waren schön, die nächsten 4 fand ich relativ fürchterlich, weil dann ging es dann um Zahlen und Verkaufen und wöchentliche Meetings und es wurde immer stressiger und immer unschöner und dann habe ich zum Ausgleich dafür, weil ich dann irgendwann angefangen habe, auch abends davon zu träumen, habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen und bin dann drauf gekommen, dass ich Segeln ja immer schon ganz schön fand, habe in der Türkei in unserer erwähnten Ferienwohnung ein Segelboot gesehen, habe mir mal Anzeigen angeguckt und dachte, naja, gebrauchte Boote sind ja gar nicht so teuer, wie du immer dachtest. Und dann habe ich relativ schnell den ersten Segelschein gemacht, SKS, Funk, diesen ganz alles, was man so machen kann, habe die ersten Charter gemacht und bin darüber dann quasi zum Segeln gekommen und habe für mich aber immer schon überlegt, ich will das nicht nur so aus Spaß machen und wenn, dann will ich auch irgendwo hinreisen. Also mich hat immer das Reisen und das Wohnen auf dem Boot so sehr interessiert. Und insofern passte das dann ganz alles ganz gut zusammen, dass die Firma dann nach Frankfurt umgezogen ist, uns alle nicht mehr haben wollte. Dann gab es eine Abfindung und mit einmal war ich freigestellt, hatte eine Abfindung, ein Boot und meine Frau hat gesagt, da hast du doch so lange von erzählt, nun mach. Und dann bin ich 2014 das erste Mal für 6 Monate in die schwedischen Schären und in die holländischen Schären gefahren und habe in der Zeit einen Film und ein Album komponiert, also das Album komponiert und einen Film über die Produktion und die Reise dann gemacht. Und das nennt sich Zeitmillionär. Und auf der Reise ist auch dieser Song Ich geh segeln entstanden, den vielleicht der ein oder andere kennt.
Wow, mal wieder beeindruckend. Wie du da wirklich von A nach B nach C gekommen bist. Ich finde es ja klasse, dass du da ja tatsächlich auch mit so Größen dann irgendwo zu tun hattest im Fernsehen, beziehungsweise überhaupt da mitgespielt hast quasi, bis du dann irgendwann wohl gemerkt hast, hoppla, machen wir jetzt, oder ich muss mir was Neues suchen. Was ist denn das für ein Gefühl? Beschreib doch mal bitte, was das für ein Gefühl ist, wenn du merkst, dass das jetzt, dass das, was du bisher gemacht hast, wahrscheinlich nicht ewig so gehen wird. Ich sage das aus einem ganz bestimmten Hintergedanken. Ich meine, wir sind ja aktuell auch in einer Zeit, wo wir wissen, dass es dem einen oder anderen jetzt vielleicht ähnlich geht, der jetzt vielleicht irgendein Geschäft hatte oder irgendein Einkommen hatte, das jetzt vielleicht aufgrund von Corona auf der Kippe steht. Und ich meine, auch Menschen aus der Reisebranche wie wir oder auch aus dem Musikbusiness wie ihr, die haben jetzt natürlich auch nicht gerade die einfachste Zeit. Aber so wie du das beschreibst, was damals bei dir war, das ist ja dann doch schon der Punkt offensichtlich gewesen, wo du sagst, okay, ich muss jetzt ins Handeln kommen. Was ging da in dir vor?
Ja, wenn man sich irgendwann dafür entschließt, Musik zu machen oder generell, glaube ich, irgendwie künstlerisch oder freischaffend tätig zu sein, dann geht man das Risiko ja eh ein, dass man nie weiß, wohin das genau geht. Und das passt aber auch zu mir. Also ich kenne durchaus andere Menschen, die mögen das, wenn das jeden Tag gleich ist, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit der Wecker geht und der Urlaub immer an den gleichen Ort geht. Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Also mir wird immer unglaublich schnell langweilig und ich muss immer wieder was Neues erleben und habe deswegen auch keine Probleme, halt mich immer mal wieder neu zu erfinden oder auch die Umgebung zu ändern. Ich glaube, ich habe das mal nachgezählt. Ich bin in meinem Leben 18 Mal umgezogen oder sowas. Also das war auch immer relativ häufig und auch immer wieder schön, was Neues zu erleben. Und also die Sorge habe ich eigentlich schon mal nicht. Also wenn, je älter man wird natürlich, umso mehr denke ich manchmal nach, oh Gott, wird das immer so sein, dass du auf die Füße fällst? Natürlich gibt es auch in diesem Musikerleben manchmal Momente, wo man dann 2-3 Monate gedacht hat, oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Und irgendwann klingelt das Telefon und es passiert was Neues und mit einmal hat man wieder Arbeit für 1-2 Jahre. Da kommt immer wieder irgendwas und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen diese positive Einstellung haben, um das auch abzukönnen. Wer das nicht kann, der sollte dann vielleicht auch doch lieber irgendwas machen, was sicher ist. Aber was, wie du eben gesagt hast, was ist heutzutage denn schon noch sicher? Wo kann man sich drauf verlassen? Ich sehe das dann lieber so, dass ich keine Angst habe, sondern wenn irgendwas zu Ende geht, dann lieber mich drüber freue, dass was Neues kommt und das dann auch anzugehen.
Also ich kann das sehr gut bei dir nachvollziehen, weil ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger und du bist ein Optimist und ich denke, das ist auch etwas, was wir zwei auch gemeinsam haben. Ich bin ja auch eher jemand, der bei dem das Glas eher halb voll ist. Allerdings muss ich dir in dem Punkt vielleicht widersprechen, weil du gesagt hast, dass du ja auf dem Bein immer wieder landest. Ich denke, da gehört schon auch dein Charakter dazu. Man landet nicht einfach so auf den Füßen, sondern man hat natürlich auch schon was dafür getan. Und das hast du mit Sicherheit eben auch. Du bist eben auch offen für alles. Und das ist mit Sicherheit eine extrem gute Einstellung. Aber als du damals dann diesen Turn, diese 6 Monate gestartet bist, das muss doch ein unglaublich tolles Gefühl gewesen sein, dass, wie deine Frau damals schon gesagt hat, du wolltest das doch schon immer machen, jetzt mach das. Ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so gewesen, dass du dann auf einmal irgendwie keine Lasten mehr gespürt hast und gesagt hast, und jetzt lebe ich mal so komplett, aber du hast ja trotzdem auch vor Ort auf dem Schiff in Anführungsstrichen gearbeitet. Du warst ja wieder produktiv. Ich meine, viele hätten jetzt vielleicht gesagt, ich lege mich da jetzt einfach auf mein Boot und lass jetzt einfach mal die Sonne mir auf die Plauze scheinen. Aber du hast ja was komponiert, du hast einen Film gedreht. Also du hast da ja wieder richtig was geschafft. Wie hast du diese Zeit empfunden?
Also das waren 6 Monate. Und 6 Monate ist natürlich eine endlose Zeit, wenn man nichts anderes macht. Deswegen habe ich das eben auch alles Zeitmillionär genannt. Und für mich war das damals so, also das war diese erste Auszeit, die ich hatte, das war für mich auch wirklich notwendig. Da habe ich gesagt, ich will wirklich aufatmen und will nichts machen, will mir nichts vornehmen. Und das ist auch alles während der Reise dann irgendwann erst passiert. Also ich bin nicht losgefahren und habe gedacht, ich will Songs komponieren, ich will irgendwas filmen. Das kam dann. Und vor so einer Reise ist ja immer relativ viel Planung. Dann hatte ich an meinem Boot noch einige Schäden, die ich dann machen musste. Also ich bin relativ hektisch irgendwie losgekommen. Bin dann, ich glaube, 2-3 Tage oder so bis nach Rügen gefahren, war dann da eingeweht. Und da habe ich das erst gemerkt, was jetzt eigentlich ist, dass ich jetzt immer noch 6 Monate vor mir habe. 6 ganze Monate, das ist nicht Wahnsinn. 3 Wochen Urlaub oder so. Das ist so ein Zeitraum, den man gar nicht greifen kann. Und ich hatte mir auch kein Ziel eigentlich vorgenommen, also von da nach da und dann wieder zurück, sondern bin einfach dann täglich immer irgendwie weitergesegelt, immer weitergefahren. Ich wusste auch nicht, wann ich umdrehen will. Das habe ich alles so auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich aber mir auch festgestellt, dass ich so ein bisschen so ein Mitteilungsbedürfnis da wohl auch habe und habe dann angefangen, Blog über die Reise zu schreiben und Fotos zu machen, auch ein bisschen was zu filmen. Das war alles noch relativ sparsam. Dann kam ich in Kontakt mit Susanne Gidera vom Millemari Verlag. Die sagte, mach das doch mal ein bisschen ernsthafter, schreib mal ein bisschen regelmäßiger. Und irgendwie war die Resonanz sehr schön. Und bei den Songs ist das so, vieles davon hatte ich immer schon mal so im Hinterkopf, so eine kleine Idee oder irgendeine Textzeile. Aber im normalen Leben kommt man da nicht zu. Und das schaffe ich jetzt hier zu Hause eigentlich auch nicht. Und auf dem Boot ist es halt so, da kannst du, wenn dir eine Textzeile fehlt oder dir fehlt irgendeine Melodiewendung, da kannst du den ganzen Tag nur über diese eine Sache nachdenken, während du durch die Gegend segelst und abends irgendwann festmachst. Und irgendwann im Laufe des Tages fällt einem dann schon meistens auch irgendwas ein. Und wenn man das dann über die ganze Zeit nimmt, wie gesagt, 6 Monate ist sehr lange, dann entsteht halt eine Menge. Also mir sind da 19 Songs dann insgesamt eingefallen mit Texten, die ganze Musik. Das hatte ich dann alles ein bisschen an Bord, so ein bisschen vorproduziert. Und hatte das alles so dann irgendwie im Gepäck, aber ohne auch wirklich einen Tag das Gefühl zu haben, dass es jetzt Arbeit ist oder Stress ist, weil ich war ja alleine unterwegs und alleine 6 Monate ist schon wirklich sehr, sehr lange. Da ist man dann auch froh, wenn man irgendwie ein bisschen was hat, wo man sich mit beschäftigen kann.
Wow, das glaube ich. Hast du denn damals gewusst oder dir erhofft, dass die Dinge, die du da jetzt produzierst, dann im Nachgang tatsächlich auch noch so viele Menschen erreichen wird? Weil ich meine, man muss es ja mal so sehen, innerhalb der Branche, also das Lied, das kennt man, also das kenne ich zumindest und ich weiß, dass es viele andere Gleichgesinnte auch kennen und auch das, was du damals gedreht hast und ich meine, das ist ja dann auch später weitergegangen. Hast du dir damals was daraus erhofft? Hast du gesagt, okay, gab es da einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, hoppla, das nimmt jetzt alles richtig Gestalt an, die Lieder, die ich schreibe, die sind gut, ich muss da was draus machen im Nachgang?
Also während der Reise hatte ich das eigentlich nicht so überlegt. Das passierte irgendwie und so auf der Hälfte hatte ich dann auch darüber nachgedacht, gut, ich würde das schon auch gerne aufnehmen und produzieren. Und dann, das war eigentlich das, was nach der Reise kam, war, ich glaube, ich war ein Jahr im Studio. Also wir haben, ich glaube, alleine 32 Tage aufgenommen. Ich habe das Album mit 30 befreundeten Musikern produziert, alleine 5 Sänger, eine Sängerin und also alles aus meinem Umfeld über die Jahre, die ich so angesammelt habe, von Australien über Irland und viele Hamburger Kollegen, die da mich unterstützt haben. Und die Produktion des Albums alleine hat ein Jahr gedauert. Und ich glaube, während des Albums kam dann auch die Idee, dass ich dachte, ich würde das eigentlich auch gerne festhalten. Und irgendwann hatte ich unglaublich viele Aufnahmen, alles so ein bisschen GoPro-Qualität allerdings, noch nicht so, wie ich das jetzt mache. Und dann habe ich einen Kameramann, den ich kannte, gefragt, ob er irgendwie eine Möglichkeit sieht, das alles zusammenzubauen. Und dann habe ich mit ihm noch so ein paar Interviews aufgenommen, ein paar Gespräche mit ihm geführt und danach Sachen gedreht. Und ich finde, ihm ist das sehr gut gelungen, dieses Album Zeitmillionär dann zu machen. Das gibt es jetzt mittlerweile auch bei Amazon Prime überhaupt, genau, in Deutschland und natürlich auch bei Millemari und Segelfilme. Wen das interessiert, das ist, denke ich manchmal, man muss ein bisschen musikinteressiert sein, weil ich halt wirklich sehr detailliert darauf eingehe, wie mir die Ideen gekommen sind, wie die Texte entstehen und wie man sowas eben produziert. Also das ist zur Hälfte Musikfilm und zur anderen Hälfte halt Segelfilm durch diese traumhafte Welt der schwedischen Schären, in die ich mich ja sowieso für immer verliebt habe.
Ja, nochmal ganz kurz, genau, wo genau, also was wir werden auf jeden Fall Folgendes machen, wir werden die Links in der Beschreibung von der Podcast-Folge reinpacken. Das heißt, diesen Film kann man eben über Millemari zum Beispiel beziehen, korrekt? Und da, okay, also das ist, denke ich mal, interessant für diejenigen, die jetzt echt sagen, hey, nochmal ein bisschen tiefer da reingehen. Ich meine, das ist ja extrem professionell auch, was ihr da gemacht habt. Du hast ja, wie du es gerade im Nachhinein schon oder gerade eben schon sagst, das war ja nicht so, dass du im Nachhinein dann in einer Woche das mal schnell aufgenommen hast, sondern das war ja schon ein richtiger Aufwand. Das war nicht nur du allein, sondern eben viele Menschen, die daran gearbeitet haben, um das dann auf die Beine zu stellen. Also die Dinge, die du anpackst, die machst du richtig, auf jeden Fall.
Ja, also das Album, also das Musikalbum, die CD Zeitmillionär, das ist eigentlich fast ein Lebenswerk. Also sowas kann man nicht so oft machen. Das war, glaube ich, früher noch ein bisschen anders, als die Leute noch CDs kauften und das ein bisschen besser geht, weil das kostet halt heute immer noch genauso viel. Das ist halt immer noch ein irrsinniger Aufwand, sowas zu produzieren. Und wenn man dann sieht, Spotify, da läuft das so ein bisschen und dann läuft das da, was weiß ich, 20.000 Mal und du kriegst 20 Cent überwiesen, dann ist das halt irgendwie, ja, da muss das Herz dran hängen, das kann man nicht so häufig machen. Durch die Auftritte kommt viel wieder rein. Also wir haben ja 2 Tourneen gemacht oder 3 Tourneen sogar an der Ostseeküste längs mit dem Album, die mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, quasi dann mit den eigenen Songs und der eigenen Band unterwegs zu sein. Aber das ist, ja, das ist etwas, wo man von vornherein nicht denken sollte, das mache ich jetzt, um damit irgendwie berühmt oder groß zu werden. Also ursprünglich muss man das einfach wirklich machen, weil man das für sich im Leben einmal gemacht haben möchte und das Produkt haben will. Und wenn dann Leute sagen, das gefällt mir, das finde ich schön, dann ist das eigentlich der Lohn, den man dafür bekommt.
Ja, also schön gesagt. Es ist im Endeffekt die Leidenschaft für das, was wir tun. Und das ist gerade bei Künstlern, natürlich bei Musikern nochmal eine ganz andere Nummer. Ich denke, wenn die Leidenschaft da nicht wäre, dann würde es kaum Musiker geben. Und wenn das als reines Business Case betrachtet werden würde, dann hätten wir auch keine gute Musik. So muss man es einfach sagen, weil nur dann, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann wird's auch gut. Also ich kann es tatsächlich jedem nur empfehlen, der es jetzt echt nicht kennen sollte, klickt mal auf den Link, hört mal ein bisschen rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jedem, der, ich sag jetzt mal so ein bisschen das schöne Leben liebt, optimistisch ist und gerade auch jetzt was Segeln betrifft, wer dafür was übrig hat, der wird sich da bei dem einen oder anderen Text auch wiedererkennen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Thema Leidenschaft. Du warst 6 Monate unterwegs, bevor wir dann weiter in deinem Leben gehen. Und du hast ja nicht nur jetzt die Lieder geschrieben, wie du gerade eben schon gesagt hast, und gefilmt, sondern du hast ja etwas erlebt, was viele, die jetzt wahrscheinlich auch diese Folge hören, ja, was sich viele einfach in ihrem Leben wünschen und erträumen, dass sie mal für wirklich lange Zeit eine Auszeit nehmen können. Und du hast insofern nochmal auf die Spitze getrieben, indem du wirklich auch mit dir allein warst, aber nicht unbedingt einsam. Was hast du aus dieser Zeit für dich persönlich gewinnen können? Gab es da für dich überraschende Erkenntnisse oder wie hast du das erlebt?
Ja, das ist auch spannend gewesen. Also das verändert sich im Laufe, oder veränderte sich bei mir, ich weiß nicht, ob es immer so ist, im Laufe der Reise. Und erstmal zu denen, die davon auch träumen. Also bei meinen Vorträgen sage ich auch immer, ja, ist toll, aber man muss dann auch irgendwann sagen, ich setze mir einen Zeitpunkt und fahre auch dann los. Und wenn das in 2 Jahren ist, dann, weil dieses Irgendwann ist mal ganz gefährlich. Irgendwann will ich das auch mal machen, das wird meistens nichts. Also man muss sich dann auch irgendwann das vornehmen und sagen, dann und dann mache ich das. Und was mich immer sehr freut, dass ich eigentlich regelmäßig Rückmeldungen kriege von Seglern, die das gehört haben oder einen Vortrag gesehen haben, die sich dann 2, 3 Jahre später melden und sagen, genau das habe ich gemacht und danke für diesen Tritt in den Hintern, ich bin losgefahren. Und ich habe, wie gesagt, diese 19 Songs und diese 19 Songs, die spiegeln auch eigentlich so diese Entwicklung während so einer langen Reise wieder. Also das ist diese hektische Aufbruchstimmung gewesen, bis hin zu Momenten der Einsamkeit, die man natürlich dann auch irgendwann hat auf so einer langen Reise. Dann gab es Heimweh und Liebe, als meine Frau mich besucht hat auf der Reise. Und da sind halt diese Songs entstanden und man geht durch eine Menge Emotionen durch. Und für mich waren so die 2 wichtigsten oder ja, ich sag mal ein paar wichtige Sachen. Einmal war für mich dieses Gefühl dieser unendlichen Zeit. Das kannte ich so nicht. Also sonst ist man ja immer einigermaßen durchgetaktet, aber dass du dir sagen kannst, ach, ich bleibe einfach noch 3 Tage hier, weil es mir gut gefällt und fahre dann irgendwann mal irgendwie weiter. Und das so über so einen langen Zeitraum, das war schon ein einzigartiges Gefühl, was ich jetzt auch teilweise nicht mehr so habe. Da muss ich dann tief in mich gehen. Dann waren so ein paar Sachen, die in der Vergangenheit waren, weil man überlegt ja hier sonst immer in Richtung Zukunft, was mache ich als nächstes, was mache ich morgen, wo geht's dahin? Und wenn du auf so einer Reise bist, dann ist relativ unwichtig, ob du morgen da oder da bist. Und dann hatte ich irgendwann angefangen, mich mehr mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und da kamen dann wirklich Erinnerungen hoch, die ich ganz vergessen hatte. Also irgendwelche Schulfäden gewesen sein, wo das und das passiert ist, was man eigentlich gar nicht mehr wusste. Und dann kommt das alles hoch und irgendwie so über diese ganzen Monate waren da so viele Dinge, die ich für mich dann irgendwie abgeschlossen habe oder nochmal in einem anderen Licht gesehen habe oder auch gesehen habe, was hat das mit mir gemacht, was ist aus mir geworden und aus welchen Gründen ist das so. Und das gibt einem das Gefühl, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und auch gibt dann auch ein Stück Selbstvertrauen mit nachher, dass man sagt, ich weiß genau, wer ich bin und wohin ich möchte. Und dann gab es noch was Drittes, das habe ich jetzt gerade verloren in dem Gedanken, den ich davor hatte. Insofern breche ich jetzt hier einmal kurz ab, falls es mir einfällt.
Genau, dann sagst du es noch.
Da gehe ich dann nochmal rein.
Aber ich ziehe da für mich schon in erster Linie so die Erkenntnis, dass man sich seiner selbst offensichtlich noch bewusster wird, als man es eventuell vorher schon war und dass man sich selbst, wie du jetzt gerade gesagt hast, einfach besser kennenlernt, weil man einfach auch Zeit mit sich selbst mal hat, auch Zeit für sich selbst, was ja so in dem normalen Alltag viel zu oft verloren geht und man sich viel zu viel Zeit für dringliche statt für wichtige Dinge nimmt und man selbst nimmt sich dann eben doch viel zu selten wichtig und nimmt sich dadurch vielleicht auch ein bisschen wenig Zeit für sich. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war ja auch mal für ein halbes Jahr weg, auch allein und das, was du gerade gesagt hast, also hat mich jetzt wirklich viel auch zurückdenken lassen. Und auf einem Boot allerdings war ich da nicht und auch nicht auf einem Boot allein. Ich denke, das ist dann wirklich nochmal so ein bisschen, echt nochmal so die Krone drauf. Also ich finde, das ist was extrem Wertvolles, was du da erlebt hast. Ja, als diese Reise zu Ende ging, du hast ja anschließend, wie gesagt, gearbeitet und gemacht, aber wie wir ja alle wissen, ist es ja nicht bei diesem einen Turn geblieben. Du bist irgendwann mal durch ein bekanntes schwedisches Möbelhaus gelaufen und das war irgendwie so der Anfang vom Ende in Anführungsstrichen. Du bist da auf eine Idee gekommen, die dich auf eine ganz neue Route gebracht hat, wenn ich hier mal das kleine Wortspiel sagen darf. Erzähl uns mal davon.
Ja, das Schlimme an so einer langen Reise wie 2014 ist ja nicht, wenn man unterwegs ist, sondern eigentlich, wenn man nach Hause kommt. Dann stehst du mit deinem ganzen Kram vor der Haustür und warst 6 Monate weg und mit einmal bist du wieder da. Und das fand ich ganz, ganz fürchterlich erstmal. Also ich habe mich natürlich gefreut, meine Frau wiederzusehen und auch meine Freunde wiederzusehen und hier zu sein, aber eben mit einmal aus dieser Welt der Fähren und des Segelns und des täglichen des täglichen Weiterfahrens und Erlebens dann wieder mit so ein paar Taschen und Tüten, sag ich mal, vor der Haustür zu stehen und wieder angekommen zu sein, das fand ich irgendwie schwierig. Es hat auch 3-4 Monate gedauert, bis ich mich einigermaßen wieder eingelebt habe. Und ich habe da auch mit vielen gesprochen, die länger unterwegs waren. Und die haben gesagt, ja, dagegen hilft nur, du musst dir wieder was Neues überlegen. Du musst dir eine neue Reise vornehmen, sonst wird das nichts. Und dann war für mich eigentlich, stand für mich da fest, okay, ich mache irgendwann mal wieder irgendwann was Langes. Okay. So, und ohne mir jetzt einen konkreten Zeitpunkt zu setzen. Und dann ist es genauso passiert, wie du sagtest. Ich glaube, es sind 3 Jahre drüber vergangen, wo sich nichts so ergeben hatte. Und dann war ich in diesem schwedischen Möbelhaus in der Dekoration und habe halt in einem Buch geblättert. Und da stand was von der Route der Wikinger drin, beziehungsweise von nannte sich das eigentlich König Waldemars Segelroute. Der ist ein dänischer König, der hat das Anfang des 13. Jahrhunderts von Mönchen aufschreiben lassen. Das ist die älteste Wegbeschreibung, die älteste Segelbeschreibung für die Ostsee, die überhaupt existiert, die jemals festgehalten wurde. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich das gelesen hatte. In dem Moment, wo ich da stand, wusste ich, okay, das mache ich. Genau diese Route will ich abfahren. Ich musste dann noch rausfinden, wo die genau längs geht und wie das alles funktioniert. Und habe dann das Originaldokument gefunden aus dem 13. Jahrhundert im dänischen Nationalarchiv in Kopenhagen. Das ging dann alles relativ schnell, weil ich dann, das war genau das, was ich wollte. Da habe ich da angerufen und konnte eine Woche später schon dahin. Und dann hatte ich dieses Buch, 800 Jahre alte Buch in den Händen mit 101 Wegpunkten. Und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich wusste, Mensch, das haben Mönche vor 800 Jahren aufgeschrieben. Und genau diese Wegpunkte will ich abfahren und genau diese Route besuchen. Und die geht halt von Südschweden bis nach Tallinn. Und dann die weitere Forschung und Nachforschung hat ergeben, dass die Route eben auch wesentlich älter ist und auf die Zeit der Wikinger mindestens zurückgeht. Und dann habe ich damals beschlossen, okay, da fahre ich längs. Ich nenne das Projekt die Route der Wikinger, nehme eine Kamera mit und drehe mal oder probiere mal einen richtig guten Film zu drehen. Nicht einfach nur so, wie ich gerade lustig bin, draufzuhalten, sondern dann doch wirklich professionell.
Krass. Also das heißt, du hast, also diese Idee, die musste dich ja wirklich umgehauen haben. Wenn du jetzt sprichst und sagst, du warst davon fasziniert und bist dann bis zu diesem Museum, um dir dann dieses Buch in die, also du wusstest ja in dem Moment wahrscheinlich schon ganz genau, das werde ich umsetzen, das werde ich machen. Das ist ja schon mehr als nur ein Floh im Ohr. Vielleicht mal kurze Info am Rande für uns. Was sagt denn da so die Family und die Freunde dazu, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt bald wieder weg oder ich habe ein neues Projekt?
Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Also die Erste, die es erfährt, ist meine Frau natürlich immer. Und die merkt ja aber auch schon, wenn ich wieder unruhig werde. Und das war bei der ersten Reise, war das eigentlich noch ein größeres Thema. Und wir fanden das dann aber gar nicht so schlimm. Also das waren zwar 6 Monate, aber ich war zwischendurch ein paar Mal zu Hause. Sie hatte mich dann auch mal besucht. Und wir haben, glaube ich, täglich telefoniert. Und uns ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass man teilweise am Telefon sich auch mehr erzählt, als wenn man abends nebeneinander sitzt und fernsieht oder so. Und dann waren es immer so 3-4 Wochen, die wir uns nicht gesehen haben. Also das ging eigentlich und irgendwie war das gar nicht so schlimm. Und bei dem zweiten Projekt kannten wir das ja schon. Und sie hat dann gesagt, okay, du machst das nochmal. Und fürs nächste Jahr plane ich auch schon wieder was. Also sie ist da immer sehr flexibel. Aber sie, wie gesagt, sie ist auch Musikerin. Ist im Sommer, als es noch ging, 2018, als ich unterwegs war, war sie auch sehr, sehr viel unterwegs. Ich glaube, sie war fast jedes Wochenende irgendwo auf der Bühne und am Spielen. Also so ein bisschen dieses Reisen und dass man sich nicht täglich sieht, das gehört sowieso zu unserem Leben. Ein Stück weit mit dazu.
Ja, es ist natürlich super klasse, wenn gerade, und ich denke, das ist auch mit eine Voraussetzung dafür, dass man so etwas dann auch wirklich mit Freude angehen kann und auch genießen kann, weil ansonsten wäre das ja, denke ich, auch schwierig, so etwas zu machen, wenn man da irgendwie jetzt gespalten wäre.
Ja, das wäre doof.
Denke ich auch mal.
Das wäre schwierig, ja. Ne?
Aber gut, du warst dann quasi, du hast dir da jetzt dann, ja, also Im Endeffekt hast du dann vor dieser Reise dir einfach die Erkenntnisse aus der letzten Reise zu Herzen genommen, hast gesagt, okay, ich weiß jetzt, was danach möglich ist, ich weiß, was ich kann das noch besser, ich mache jetzt, dann bist du also quasi mit einem richtigen Plan an die Sache rangegangen. Wie hat denn dieser Plan damals ausgesehen? Weil inzwischen, und da kommen wir ja gleich auch noch dazu, ist es ja nicht bei diesem einen Teil geblieben, sondern die Route der Wikinger, das ist ja im Endeffekt eine Trilogie geworden.
Ja, genau. Also die erste Auszeit, die ich hatte, das war, die war wirklich als Auszeit gedacht. Da wollte ich nichts machen, da wollte ich eigentlich zu mir finden und ins Leben zurückfinden nach 8 Jahren echter Arbeit. Und dieser Film jetzt, das war für mich aber wirklich ein Projekt. Also da wollte ich auch arbeiten. Und das darf man sich auch gar nicht so einfach vorstellen. Ich habe vorher entsprechend Kameras eingekauft, Drohne, das muss man ja alles irgendwie so ein bisschen einrichten, planen, überlegen, üben, damit klarkommen. Und dann war das auch während der Reise relativ viel Arbeit. Also ich war eigentlich fast jeden Tag am Drehen, gerade bei so Dokumentation. Es ist ja so, dass man nicht genau vorher schon weiß, welche Szenen man hat. Das ergibt sich ja während der Reise. Das heißt, man muss immer so ein bisschen gucken, da geht die Sonne wieder schön unter, da ist so ein Motiv und irgendwie hat man halt immer so ein bisschen die Kamera dabei, hält drauf, spricht Sachen. Ich hatte so ein grobes Drehbuch, also zumindest so einen Ablauf gemacht von den Dingen, die ich auf jeden Fall zeigen wollte. Und dann ist es so, dass man halt am Tag unglaublich viel dreht. Abends habe ich dann immer probiert, alles schon ein bisschen durchzukrücken, alles, was halt Schrott war, gleich rauszuschmeißen, damit ich das nicht hinterher machen muss. Alles vernünftig zu beschriften, in Ordner zu packen, auf 3 Festplatten zu sichern, damit mir das nicht am Ende ins Wasser fällt und alles ist weg oder so. Und das war schon ernsthafte Arbeit. Zu Hause habe ich dann gemerkt, beim Schnitt des, ich sag mal dann ersten Teils, dass ich mich entweder wahnsinnig beeilen muss, um alles zu zeigen, oder ich mache halt einen Mehrteiler. Also ich war relativ schnell schon bei, ich glaube, 30 Minuten oder 40 Minuten. Da war ich noch nicht mal in Schweden angekommen, so ungefähr. Und da habe ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Dann muss ich das so zusammenstutzen, dass das nicht schön ist zu sehen und dass es auch diese Ruhe und diese Schönheit der skandinavischen Scheren nicht wiedergibt, wenn ich da so durchhetze. Und da habe ich gesagt, ich mache da Mehrteiler draus. Und am Ende ist es halt dann ein Dreiteiler geworden, der jetzt auch mit Planung, Dreh und Schnitt, ich glaube, 3 Jahre gedauert hat. Also es ist auch wirklich ein Mammutprojekt geworden. Wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich gar nicht, wie begeistert ich gewesen wäre vor der Reise. Das weiß man ja manchmal nicht, aber ja. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Und jetzt ist gerade, die ganzen 4 Teile gibt es auch in Englisch, also ich habe es 2-sprachig produziert. Und jetzt ist gerade vor 2 Wochen dann mit dem englischen Teil jetzt auch der letzte fertig geworden. Und ich kann das für mich abhaken, was mich wahnsinnig stolz macht, dass ich das jetzt wirklich fertig gemacht habe. Und mir fällt aber auch ein Riesenstein vom Herzen, dass ich das Thema jetzt für mich so ein bisschen durch habe.
Also da muss ich an dieser Stelle wirklich auch nochmal was dazu sagen. Wenn man das jetzt so hört, dann sagt man sich ja vielleicht erst so, was erwartet man von einem Film, den man jetzt irgendwie so als One-Man-Show gemacht hat? Also ich persönlich mache ja auch viel mit Film und Video und wir sind ja auch sehr aktiv bei Charter by Yachting, haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und filmen auf unseren Reisen. Also was du da auf die Beine gestellt hast, Hut ab, wirklich. Und das meine ich, das meine ich genauso, wie ich sage. Und ich weiß auch, dass diejenigen, die diesen Film gesehen haben, oder vielleicht auch diejenigen, die jetzt ein bisschen neugierig auf den Film geworden sind, allein wenn man sich den Trailer anschaut, hat man eher das Gefühl, dass hier ein Kamerateam, ein professionelles Kamerateam am Werk war. Und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass du das alles allein gemacht hast. Ist mir, ich will jetzt nicht sagen ein Rätsel, aber ich weiß, dass das unfassbar viel Arbeit ist. Und so eine Dokumentation, wie du schon sagst, du kannst ja kein 100-prozentiges Regiebuch schreiben. Du weißt ja auch gar nicht genau, was dich jetzt erwartet. Aber trotzdem brauchst du ja einen Handlungsstrang. Und all das ist dir gelungen. Du hast wirklich eine Dokumentation auf die Beine gestellt, die ja, die man nicht nur überall zeigen kann, sondern die extrem informativ ist, weil du nicht nur schöne Sonnenuntergänge zeigst, sondern eben auch sehr viel Hintergründe und Wissen vermittelst vor allem, auch teilweise Wissen, was du erst während des Turns ja dann logischerweise erfahren hast. Und das dann alles selber darzustellen, selber zu schneiden, selber zu besprechen, also das ist wirklich unfassbar, was du da auf die Beine gestellt hast und diese 3 Jahre, ja, da brauchen andere mit einem größeren Team um einiges länger. Aber es ist jetzt abgeschlossen, sagst du. Das heißt, alle 3 Teile sind drin. Wie lang warst du da unterwegs?
Also ich war insgesamt 5 Monate unterwegs und zwischendurch 3 Wochen zu Hause, weil wir da wieder diese Ostsee-Tournee gemacht haben. Genau.
Okay. Wow.
Also genau, Drehzeit war, ich glaube, ich bin Anfang April sehr, sehr früh losgefahren und musste mich am Ende nachher ein bisschen beeilen, weil das Wetter so schlecht wurde. Ich bin dann bis nach Tallinn, also bis nach Estland gefahren und dann musste ich zurück über Lettland und Gotland und so ein bisschen übers offene Wasser und war dann Ende September wieder zurück in Heiligenhafen damals. Und dann fing die Arbeit an.
Ja, aber es war ja auch Arbeit schon vor Ort. War das für dich Arbeit dann auch vor Ort, sodass du, oder sagen wir es mal anders, natürlich war es Arbeit, aber hattest du Druck vor Ort dann, als du diese 5 Monate unterwegs warst, dass du dich in einem Arbeitsstress gefühlt hast? Weil ich will es mal aus dem Blickwinkel sagen. Oft ist es ja so, man stellt sich manche Sachen immer extrem schön vor und nach so einer gewissen Zeit, packt einen der Alltag wieder, egal in welchem Paradies man sich befindet, und man entdeckt wieder die gleichen Probleme an sich, die man früher schon entdeckt hat. Mhm. Und obwohl man sich jetzt in so einer schönen Umgebung befindet. Wie war das, als du die Route der Wikinger abgesegelt bist und dort auch arbeiten musstest? Hattest du trotzdem das Gefühl dieser Segeln, Freiheit, alles wunderbar, oder war das eher auch ein bisschen Stress?
Ja, das teilte sich so ein bisschen ein. Also Stress war es jetzt eigentlich nie wirklich. Aber es ist schon so, wenn man dann an irgendeinem Ziel ankommt, ich habe ja diese ganzen Wegpunkte, bin ich abgefahren und dann landet man halt in der Stadt Kalmar oder auf irgendeiner Insel, die dazugehört. Und dann überlegt man sich halt, okay, wie inszeniere ich das? Und dann geht man halt los mit Kamera, nimmt einen Winkel hier, nimmt einen Winkel da, überlegt sich, wie kann man die Kameraanschlussszenen drehen. Und das wird natürlich, am Anfang ist es ein bisschen spannender noch und nachher so bei der, sag mal, bei der 23. Insel oder sowas, da wird das dann auch so ein bisschen Routine, dass man halt weiß, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt lasse ich die Drohne steigen und nehme das so auf. Aber am Ende des Tages war es so, dass eigentlich überall immer was Neues zu entdecken war und dass es mir auch nicht langweilig wurde. Also ich nicht das Gefühl habe, ich mache jetzt immer das Gleiche, sondern irgendwie passierte was. Und ich hatte ja unglaublich viel Unterstützung von Museen auch, die auf dem Weg waren, also von so Wikinger-Museen und Mittelalter-Museen. Und das ist ja natürlich auch schon ein tolles Gefühl, wenn du eine Drehgenehmigung kriegst und dann besuchst du so ein Museum und kannst da so ein bisschen schalten und walten, wie du willst und sagst, geht mal hier weg, ich möchte das jetzt hier filmen. Und das hat mich auch wirklich sehr, sehr fasziniert. Und nachher bis zu den Orlandinseln war ich ja schon mal unterwegs. Das war auch gut so, weil Einhand segeln und Einhand filmen und dann noch Drohne fliegen, das ist schon relativ fordernd. Und wenn man sich dann auch noch um Segeln in diesem doch ein bisschen steinigen Schärenrevieren so sehr kümmert, dann kann es irgendwann kompliziert werden. Insofern war das ganz gut, dass ich da schon einiges kannte und auch mit einer gewissen Lässigkeit ans Segeln rangehen konnte. Und ich habe mich dann nachher in Finnland, Estland und Gotland so verliebt, da war ich vorher noch nicht und das war alles noch so ein bisschen weiter weg, als ich jemals war, dass für mich da dann auch wieder dieser Abenteurer-Aspekt dann wieder reinkam. Oh, da war ich noch nicht, da muss ich weit hin, da waren noch ein paar anspruchsvolle Seestücke zu segeln. Und dann habe ich aber auch wirklich bewusst irgendwann gesagt, ich lasse jetzt die Kamera mal 3 Tage einfach eingepackt und mache gar nichts und segel irgendwo hin, was nichts mit dieser Route zu tun hat. Einfach nur, damit ich mich selber vor mir schütze und einfach keine Motive finde, die ich in dem Film verarbeiten kann. Und so gesehen passte das dann. Also es war eine ganz, 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 ganz tolle Reise. Ganz, ganz großartig. Aber auch eben mit viel Arbeit. Also das Sichten des Materials ist eigentlich eher das, was mich abends manchmal ein bisschen genervt hat. Wenn du den ganzen Tag drehst, dann ist es schön, aber wenn du abends sitzt und dir das alles nochmal durchguckst, dann so nach 3-4 Wochen oder so sagt man, okay, jetzt habe ich wieder meine Abendsichtungsstunde. Das ist natürlich dann so ein bisschen der einzige Arbeitsaspekt gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich, ich kenne das und das ist auch, ich meine, ja, wird sich vielleicht auch der ein oder andere wiederfinden. Früher hat man ja immer gefilmt wie ein Weltmeister, aber wer guckt sich diese langen Filme dann immer an, ja? Und genau das ist ja die Kunst, dann am Ende aus dieser Masse an Informationen, aus dieser stundenlangen Informationsflut dann das so zu kürzen, eben zu schneiden, dass du wirklich in kürzester Zeit die schönsten Informationen hast. Und das ist ja im Endeffekt die Kunst. Und da merkt man auch wieder, wie vielfältig du bist. Segeln, Musik machen, filmen, diese ganze Organisation. Gab es während dieser Reise oder während dieses Projekts in den 3 Jahren auch mal den Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, ich würde es jetzt am liebsten alles hinschmeißen, ich komme da jetzt irgendwie gerade nicht weiter oder was mache ich hier eigentlich?
Das muss ich mal überlegen, ja. Also zum Ende, es sind ja 3 Teile geworden und zum Ende der Teile, dann kommen diese Phasen eigentlich immer. Also dann hast du selbst den Film, glaube ich, schon 78 Mal gesehen. Und das ist ja auch nicht ein 3-Minuten-Film, sondern der längste dauert jetzt 95 Minuten. Und den guckst du dann immer nochmal wieder von vorne an, suchst nach Fehlern im Schnitt, schneidest genau auf den Rhythmus der Musik, suchst die richtige Musik, dann machst du den Mix für die Musik, dann kommt das Color Grading. Also da ist so viel Arbeit, wo du dann immer wieder bei Null anfängst und den ganzen Film x-mal siehst. Und dann gibt es schon durchaus den Moment, wo man morgens sagt, ich habe heute echt keine Lust, mir das wieder anzutun. Und es fällt dann manchmal auch ein bisschen schwer, dann das unbefangen zu sehen. Also ich habe das jetzt meistens dann so ein Jahr später, dass ich einen Film dann mir angucken kann, so als hätte ich ihn noch nicht gesehen und achte nicht mehr auf alles Mögliche, wo ich beim Schnitt drauf achte, sondern sehe dann wirklich auch wie ein normaler Zuschauer.
Stark.
Wobei ich kenne auch Leute, also ich kenne auch Menschen, die sagen, sowohl bei Musik oder auch bei Film, dass sie sich nie irgendwas von sich angucken können, weil sie das einfach stresst. Also das gibt's auch.
Das würde dir jetzt nicht helfen.
Viel, viel Zeit und Arbeit
drin. Ja, das würde dir jetzt nicht helfen. Ich denke, du musst das können und du kannst es offensichtlich auch ganz gut. Du hast gerade eben gesagt, dass der dritte Teil 90 Minuten dauert. Ich würde noch mal ganz kurz mit dir, ohne dass wir Mods spoilern, trotzdem noch mal ein bisschen über den Inhalt dieser Filme sprechen, um was es da grundsätzlich geht und wie die jetzt erschienen sind. Also es gibt 3 Teile, aber du hast jetzt auch von einem 4. gesprochen, beziehungsweise von der englischen Fassung. Was genau hast du jetzt wie genau gibt es diesen Film jetzt auf dem Markt und was ist grundsätzlich so der Inhalt? Also ja, das würde ich gerne noch wissen.
Genau, also der Inhalt, das ist halt, ich nenne das Dokutainment, das ist so eine Mischung eben aus dem Bericht der Reise, also ein klassischer Reisebericht. Wohin bin ich gefahren? Wie sieht das da aus? Dann diese Landschaften habe ich dann mit Drohnen viel eingefangen und dass man so ein bisschen ich hatte ja so einen super Sommer 2018, dass man Lust auf Segeln in den skandinavischen Schären bekommt. Das war mir schon mal ganz wichtig, dass ich den Zuschauer an die Hand und auf mein Boot mitnehme und sage, guck mal, so sieht das hier aus. Und die zweite Idee war eben, dass ich nicht nur eine Insel oder eine Schere nach der anderen zeigen will, sondern auch einen roten Faden haben will. Und da kam eben jetzt diese Geschichte, die Route der Wikinger mit rein. Ich hatte mich dann im Vorfeld mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, einigen Experten zusammengesetzt im Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde, im Wikinger-Museum in Gotland, in Heitabu, in Birka, also alles, was Thema Wikinger war. Und habe mir da sehr viel Informationen geholt, was sowohl Bootsbau, Navigation und Leben der Wikinger angeht. Und so ist der Film eine Mischung immer aus diesem Reisebericht von da nach da. Und dann findet man auf dem Weg halt auch überall Spuren der Wikinger. Ich habe ein altes Wrack irgendwo gefunden, wo man dann tauchen konnte und quasi die alten Holzbalken anfassen kann. Und mir ging es halt eben darum, dass man nicht nur von Hafen zu Hafen, von Essen zu Essen und von Sauna zu Sauna segelt, sondern dass eben diese Reise durch die Geschichte einem auch bewusst wird. Also dass man eben denkt, Mensch, hier sind vor 1000 oder noch mehr Jahren eben auch schon Menschen längst gesegelt, genau auf dieser Route. Und das sah damals so aus. Die haben so navigiert, die hatten noch kein GPS, die haben das mit einem Sonnenkompass aus Holz gemacht. Und diese ganzen Themen greife ich auf. Die Navigation der Wikinger ist ein großes Thema. Und wie gesagt, Bootsbau, alltägliches Leben und so ein bisschen in die Mythologie habe ich mich auch verliebt. Da habe ich während der Reise allerdings erst mit angefangen. Die haben die Mythologie der Wikinger ist so ein bisschen wie Grimms Märchen. Also da gibt es 1000 Geschichten von Loki und Thor und Odin, was man mittlerweile auch im Kino, glaube ich, sehen kann. Das wurde da auch aufgenommen. Und das habe ich auch mit eingebaut, mit einem Sprecher, der diese Szenen spricht. Ich habe einen eigenen Zeichner dafür engagieren können, dass der mir diese Wikinger-Götter quasi zeichnet, damit ich die Geschichten auch illustrieren kann. Und genau, und so, und eben meine Emotionen während der Reise auch, dass man sagt, das ist hier gerade ganz großartig oder hier ist es ein bisschen langweilig. An Bord mache ich das so und so und das eben mit vielen Bildern versehen. Und ja, dann reist man in diesem Film durch Raum und Zeit und ruckzuck sind 4 Stunden um. 4 Stunden dauert nämlich die gesamte Trilogie. Boah. Genau, du hattest gefragt, wo es die gibt. Also es ist als Trilogie erschienen, sowohl als Download. Das gibt es bei segelfilme.de und bei millemari.de. Da gibt es die 3 Teile jeweils zum Download. Und bei Millemari gibt es die auch in einer Filmbox, nennt sich das. Das ist also eine Box mit einem USB-Stick, wo der Film drauf ist. Und jetzt ganz besonders, weil die Trilogie eben fertig ist und Weihnachten vor der Tür steht, ab Montag gibt es jetzt auch eine Komplettfassung der Trilogie im Download, alle 3 Teile, beziehungsweise in der Filmbox mit allen 3 Teilen, inklusive jeder Menge Extras. Also ich habe diese ganzen Interviews mit den Experten da ungeschnitten drauf, einen kompletten Überflug über die Route mit allen Häfen, in denen ich war. Und auf meiner Homepage gibt es halt auch eine Wegbeschreibung. Also jeder Hafen, jeder Wegpunkt, in dem ich war, ist mit Koordinaten angegeben. Wenn jemand dann auch mal Lust hat, ein Stück davon nachzusegeln oder sogar diese ganze Route nachzusegeln, dann kann er sich da orientieren.
Wow, ganz kurz ein paar Sachen. Das war sehr informativ jetzt schon mal. Zum einen, also ab Montag hast du gesagt, das bedeutet, das ist quasi gestern, weil wir heute den Podcast aufnehmen und der kommt am Dienstag online, so wie ich es jetzt eingetaktet habe. Das heißt, das ist alles jetzt schon möglich, dass man das downloaden kann. Punkt 2, du hast gesagt, auf deiner Webseite, die lautet...
Das ist www.loofgear.de. Da sind alle Trailer, alle Links, alles, was man finden muss, findet man dort sofort.
Genau, also das heißt, da kann man sich auf jeden Fall auch schon mal eine Idee davon holen. Da sind auch die Trailer drauf, von denen ich vorher gesprochen hatte, dass man auch mal weiß, was hier wirklich für eine, was einen da für eine Reise erwartet. Und ich muss an der Stelle sagen, du hast mich gerade eben wirklich mit auf die Reise auch schon genommen. Das ist so schön, das von dir zu hören, wenn du darüber sprichst und ja, man weiß dann tatsächlich auch schon, was einen da so erwartet. Was kostet denn der Download, wenn man jetzt zum Beispiel die gesamten, oder wird es jetzt dann online dann da erst mitgeteilt, was alle 3 kosten?
Ja, genau, das muss ich im Prinzip noch festlegen. Also ich glaube, wir sind beim Download für alle 3 Teile jetzt bei 34,90 und die komplette Box mit USB-Stick und den ganzen Extras kostet 39,90.
Eigentlich schon Wahnsinn, für wie wenig Geld man einen solchen Aufwand und ein 3-Jahres-Projekt und so viel Wissen wirklich mitnehmen kann. Ich kann es theoretisch, also nicht, ich kann es jedem nur empfehlen, wer in irgendeiner Art und Weise da so ein bisschen Interesse dran gefunden hat, der wird mit Sicherheit hellauf begeistert sein, mit Sicherheit ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Also ich wünsche mir natürlich auch für dich, dass gerade auch in der aktuellen Zeit hier so viel wie möglich davon Wind bekommen. So schön, ja, Mensch, war ein Wortspiel schon wieder.
Ja, genau. Und da würde ich mich natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Man muss das halt auch immer sehen. Also da ist eben, wenn man das selber macht, steckt da sehr, sehr viel Arbeit drin. Und
klar.
Das wird so ein bisschen dann honoriert und man Ich wünsche mir natürlich auch, dass diejenigen, die das sehen, sich dann darin verlieben und sagen, mir gefällt auch generell das Werk oder die Arbeit von mir jetzt in dem Falle. Und man supportet dann natürlich auch zukünftige Projekte. So plane ich ja für 2021 wieder eine ganz aufregende Reise.
Das wäre meine nächste Frage, genau.
Genau, da ist es natürlich auch immer schön, wenn jemand sagt, auch ich kaufe den Film und unterstütze das auch so ein bisschen, dass das weitergeht, dass er weitermacht, dass da mehr kommen kann. Weil das eine geht natürlich Hand in Hand. Man möchte irgendwas liefern, damit die Zuschauer was zu sehen haben. Aber eben muss man natürlich dann auch das für sich zeitlich und finanziell auch regeln können, dass man auch weitermachen kann und dass man das nächste Projekt machen kann. Also insofern freue ich mich da natürlich auch immer über jeden, der das dann unterstützt.
Ja, also ich freue mich da auch definitiv und deswegen ist es jetzt ja kurz vor Weihnachten auf jeden Fall ein gutes Timing, denke ich auch mal. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo doch weniger Menschen ihren Traum des Segelns verwirklichen konnten, da kann man dann wenigstens nochmal erst recht ein bisschen drüber träumen. Auch das Revier ist natürlich extrem interessant. Also Schweden ist, das kann ich bestätigen, auch jetzt hier aus der Yachtcharterbranche aus, doch immer mehr im Kommen, immer mehr Kunden möchten dort segeln. Viele hatten einfach so ein bisschen auch Angst in der Vergangenheit und sagen, traue ich mir das zu mit den Schären? Da haben wir ja in dem YouTube-Beitrag in Ruhe mal drüber gesprochen. Also falls es jemanden interessiert, einfach bei uns mal auf YouTube vorbeischauen. Da gibt es unter den Live-Sendungen eine Sendung, wo der Klaus zu Gast war. Und da haben wir in erster Linie auch über das Scherensegeln auch gesprochen gehabt. Da gibt es ein paar tolle Tipps von dir. Gerade wie man das Einhand alles super meistert, fand ich sehr interessant. Und das zeigt einem dann doch wieder mal, dass es nicht schwierig ist, sondern dass es einfach ein paar Dinge zu beachten gibt und dann ist das auch alles entsprechend machbar. Klaus, du hast gerade eben von neuen Projekten gesprochen. Wann glaubst du denn, würden oder werden wir erfahren dürfen, um was es da geht? Und ich gehe mal davon aus, dass du das dann auf deiner Website loofgear.de veröffentlichen wirst irgendwann mal.
Ja, genau. Also ich habe wie soll man das sagen? Also ich habe ja schon länger die Pläne gehabt, auch mal auf die Nordsee zu gehen. Gerade dieses Wikinger-Thema brachte mich dann auch in die Richtung Nordatlantik, Island, Schottland, Färöerinseln. Und das wollte ich allerdings nicht alleine machen und auch nicht mit meinem Boot, weil das mir so ein bisschen zu abenteuerlich erschien. Und so habe ich dann bei einem meiner Vorträge in Hamburg einen sehr, sehr netten, mittlerweile guten Freund kennengelernt, der gesagt hat, ich habe das Boot, ich habe da Lust zu, wollen wir uns zusammentun. Und damit wurde dieser Gedanke quasi bei mir eingepflanzt. Ich habe gesagt, warte mal erstmal, ich muss mal erstmal das jetzt, was ich gemacht habe, erstmal fertig kriegen, bevor ich was Neues plane. Aber es war halt im Hinterkopf schon immer da. Und ja, da ich das jetzt gerade beendet habe, gehen wir die Sache nun ernsthaft an. Und das Projekt wird sich nennen Island and Highland. Island und Highland. Wenn man will, da gibt es jetzt auch schon ein Logo und die ersten Schreiben, da werden wir natürlich jetzt auch bald offiziell informieren. Und die Reise soll ab Mitte Mai von Hamburg nach Norwegen und von Norwegen dann mit einem langen Schlag rüber nach Island gehen. Von Island über die Färöerinseln bis zu den Hebriden, westliches Schottland und dann durch den Caledonian Canal auf die östliche schottische Seite und dann über die Orkneys und Shetlandinseln wieder zurück nach Norwegen in insgesamt nur 3 Monaten in dieser Zeit. Ich hoffe, dass das alles so hinhaut. Das ist so ein bisschen das, was mir am meisten Sorgen macht, neben natürlich dem Nordatlantik und den entsprechenden Wetterbedingungen. Und genau, das ist das Projekt für 2021. Und da will ich natürlich auch wieder einen Film drehen. Diesmal ein bisschen im anderen Format, weil ich eben nicht alleine bin. Also ich möchte das mehr so als Abenteuerfilm und dass man wirklich die Leute mit an Bord nimmt, auch dieses alltägliche Leben sieht, die Planung, die Vorbereitung und so die Dinge, die halt passieren, wenn man dann nach 5 oder 6 Tagen hoffentlich auf Island ankommt, in dieser gewaltigen Natur, auf die ich mich sehr freue. Und im Moment habe ich mich ein bisschen in die Highlands verliebt, in Schottland, nach all dem, was ich da so gesehen habe. Man kann also quasi vor irgendwelchen alten Schlössern ankern und die Gewässer sind so ein bisschen geschützter. als vor Island. Und darauf freue ich mich im Moment sehr und bin jetzt schon wieder, wie ich immer so bin, ich plane immer lieber, mache lieber was Neues, als dass ich jetzt mich mit den abgeschlossenen Dingen beschäftige. Und genau, das Projekt steht sozusagen in den Startlöchern, also der Zeitraum steht, das Boot ist fertig, wir sind soweit und es ist eins dieser glücklichen Umstände im Leben, dass man wirklich jemanden findet, der auch im gleichen Zeitraum Zeit hat. Man hat ein Boot, man kann sich das leisten. Es klappt ja auch nicht so häufig und das passte irgendwie diesmal alles ganz hervorragend zusammen.
Wow, wow. Also ich bin so. Mir ziemlich sicher, das wird sehr, sehr cool. Sag mal, in diesem Zusammenhang, neues Projekt, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Du bist wahrscheinlich auch noch auf den einen oder anderen, findet dich auch auf Facebook, Instagram glaube ich auch, richtig?
Ja, genau, eigentlich überall. Also, außer Twitter, da ist mir zu viel.
Genau, da bin ich jetzt auch nicht, genau. Aber inwiefern wirst du diese Medien denn nutzen, eventuell schon vielleicht vor dem Projekt, dass man dich so ein bisschen begleiten kann, weil es hört sich extrem interessant an, auch so ein Projekt vorzubereiten. Und B, wie wird es sein während des Turns? Wirst du dich da wirst du über die sozialen Medien erreichbar sein? Wird man dich da vielleicht begleiten können?
Genau, also die Idee ist jetzt, wir haben die ersten Schreiben jetzt rausgeschickt. Man hofft natürlich immer so ein bisschen Support zu kriegen von dem einen oder anderen Hersteller oder auch von Tourismusverbänden. Ich habe ein paar Locations auf Island gefunden, wo ich gerne drehen möchte. Da muss man ja auch Genehmigung einholen. Das ist jetzt gerade alles rausgegangen. Und ab Januar wollte ich dann beginnen, einen Livestream auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, der auch Luftgear heißt, wie die Website quasi, zu installieren. Ich habe da jetzt schon ja Millionen an Videos drauf und mache das ja jetzt, glaube ich, seit 6 oder 7 Jahren mit dem YouTube-Kanal. Und dieses Livestreaming ist jetzt was Neues und da ist eigentlich die Idee, dass wir in so grob wöchentlichen Abständen eigentlich davon berichten, wie weit unsere Planung ist. Es gibt ja unglaublich viel zu bedenken, was alleine Seekarten angeht oder das Wetter oder was nimmt man an Bord, Apotheke mit und so. Und meine Idee ist halt dann, zu jedem dieser Themen möglichst dann jemanden auch einzuladen. Also ich will so ein ganz kleines Studio irgendwie einrichten und dann halt sehen, dass man da dann auch immer wieder interessante Gesprächspartner hat und im Vorfelde sowohl die Produkte, wenn man dann da irgendwas findet, also wir sind auf der Suche nach Überlebensanzügen im Moment oder nach Satellitenkommunikation wettermäßig, wenn man unterwegs ist. Und diese ganzen Dinge, die man bedenken muss, also es ist eine ganze große Liste, die bei uns an der Wand hängt. Und da wollte ich vorab eben auch berichten. Und dann im späteren Verlauf der Reise, wenn das Boot dann nachher quasi aus der Halle kommt, eben auch zeigen, wie die Sachen installiert sind, wie wir uns da einrichten und wie wir dann letztendlich auch losfahren. Und natürlich dann je nach Internet gibt es dann bestimmt auch immer täglich Fotos und täglich Updates, weil die Bilder, was ich da gesehen habe, sind einfach so schön. Ich kenne mich, ich kann das nicht für mich behalten. Und neben der täglichen Filmerei wird es halt mit Sicherheit auch immer wieder sowohl auf Facebook als auch Instagram dann Bilder geben und Updates geben.
Ja, dann kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der hier ein bisschen informiert bleiben möchte, deinen Kanal auf YouTube zu abonnieren, auf Facebook dich zu finden und auf Instagram ebenso. Ich bin extrem gespannt, was da noch so kommen wird von dir. Ich finde es unfassbar schön, was du bisher erlebt hast und es macht natürlich jetzt auch einfach wirklich Lust, noch mehr von dir zu sehen. Und ja, im Endeffekt tolles Leben, was du bisher hattest. Ich finde es toll, dass du deiner Leidenschaft so weit immer gefolgt bist und man nennt dich ja auch den Sailing Bassman. Das habe ich noch gar nicht richtig gesagt. Du spielst in erster Linie Bass, richtig?
Ne? Genau, Bass und Kontrabass vor allen Dingen seit und das ist so ein bisschen das
Teil. Ja, und Segeln tust du auch, also du Filmer, genau. Filmer bist du auch. Also naja, am Ende bist du der Klaus Aktoprak und ich finde es ganz, ganz toll, dass du heute so viel Zeit gefunden hast, mit mir über all das zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder sehen. Das ist ja jetzt aktuell nicht vielleicht ganz so einfach, aber ich bin mir sicher, dass wir uns, ich denke, wir sehen uns, bevor du dann vielleicht sogar noch unterwegs bist. Aber hören werden wir uns auf jeden Fall.
Vielleicht kriegen wir ja irgendwas hin. Also du hast ja auch mit Sicherheit Charterangebote in Schottland, könnte ich mir vorstellen.
Richtig? Gibt es wenig Veranstalter?
Ja, genau. Gibt's und da habe ich gerade gehört, dass das wirklich ein so traumhaftes Revier ist, was jetzt auch durch Corona ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und genau, vielleicht finden wir uns ja auch so zu dem Thema Schottland oder Charter sogar auch nochmal irgendwie zusammen
vorher. Ja, würde mich riesig freuen, Klaus, auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Ganz großes Kino. Und wie gesagt, all die Links, von denen du gesprochen hast, ich werde die alle hier in der Beschreibung mal notieren. Und wer dann von den Zuhörern entsprechend Interesse hat, ich kann es euch nur raten, einfach mal draufklicken, euch einfach mal umschauen. Ich danke dir, Klaus.
Ümit, ich danke dir wie immer für die Einladung. Es ist immer toll, mit dir zu reden. Das könnte stundenlang so weitergehen, aber jetzt glaube ich, jetzt ist gut.
Ja, ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen alle hier zusammen.
Dann ja, genau. Ich hoffe eher, dass wir uns dann bald mal wieder hören und bald mal wieder sehen. Danke.
Genauso machen wir das. Danke dir. Schönen Abend noch, Klaus. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, Ümit. Ciao, ciao.
So. Ja, war doch ein sehr interessantes, schönes und durchaus auch langes Gespräch mit dem Klaus. Hat mir sehr gefallen, dass ich mich heute mal wieder länger mit ihm unterhalten konnte. Wir treffen uns immer auf der Messe, haben da ein bisschen Zeit miteinander, trinken einen Kaffee und er erzählt mir dann eben immer von seinen aktuellen Projekten, von dem, was er so vorhat. Und es ist schon inspirierend, muss ich sagen, also gerade auch in der aktuellen Zeit mit jemandem zu sprechen, der ja so vielseitig ist, der schon so viel erlebt hat und der auch seine Höhen und Tiefen hatte, aber doch irgendwo immer seiner Leidenschaft gefolgt ist. Und ich finde, das hat sich jetzt in dem Gespräch doch sehr deutlich zeigen können, dass es am Ende doch das Richtige ist, wenn man auf seine Leidenschaft hört, wenn man auf sein Herz hört, auf das hört, was man gerne machen möchte. Natürlich gehört da auch immer eine gewisse Prise Verstand mit dazu. Aber wenn man, ja, wenn man die Dinge dann machen möchte, dann kann man es eben doch auch schaffen, man kann es auch erreichen. Selbst dieses lange Projekt, welches er jetzt nach 3 Jahren zu Ende geführt hat, spricht für ihn und ist auch definitiv ein wirklich großer Erfolg. Ich kann es euch nur empfehlen, euch wirklich mal da umzuschauen bei ihm auf der Webseite loofgear.de. Seht ihr, wie gesagt, die ganzen Trailer. Ihr könnt euch mal umschauen, könnt die Links auch dazu finden, wo man die Filme downloaden kann. Ihr bekommt da auch Informationen über ihn als Musiker. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. War eine lange Folge heute, aber durchaus sehr interessant, wie ich finde. Ich hoffe, euch ging es genauso. Und wir hören uns dann einfach kommende Woche wieder hier auf unserem Podcast. Bis dann, macht's gut. Euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.